Krähen, Sirenen auf den Feldern am Dorfrand. Sie harren aus in den Wipfeln der Bäume. In Annis Kneipe wurde es still. Die Gäste starrten in den kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, den Anni auf einen Stapel leere Bierkisten gestellt hatte. Die Kumpel schwiegen, vergaßen zu trinken. Sie starrten nur. Schmelzer Thomas fasste sich als erster. Er hob sein Bierglas an und sagte: »Auf die Freiheit, Kumpels!« Aber niemand stieß mit ihm an. Einer der Zerspaner warf ihm eine Skatkarte ins Gesicht. Thomas trank das Glas leer, klopfte auf die Tischplatte und sagte: »Muss in die Nachtschicht. Max braucht Tom.« Niemand lachte darüber. Der Eisenschläger erhob sich und klopfte Thomas auf die Schulter. »Brauchst du nicht. Heute bestimmt nicht«, sagte er leise. Er verließ kopfschüttelnd die Kneipe, vergaß sogar das Humpeln. Er war kein Schläger. Die Dorfbewohner nannten ihn so, weil er jeden Sonntag die Glocken läutete. »Der schlägt die heiligen Eisen, bis sie scheppern«, sagten sie und nannten ihren Pfarrer nur den Eisenschläger. Die Kumpel beteten nicht. Sie weihten die Hochöfen beim Rundgang mit dem Schnapsbeutel, ließen die Flasche von Kumpel zu Kumpel kreisen, wenn der Ofen seine Reise antrat, oder stießen im H.O. Max die Bierflaschen aneinander, während sie auf den Schichtbus warteten. Anni rief eine Lokalrunde aus, während der Pfarrer in der Kirche versuchte, das Zittern seiner Hände, ja seines ganzen Körpers zu unterdrücken. Der Glockenzug rutschte ihm dennoch aus der Hand, und die Glocken gerieten aus dem Takt. Als er die Kleine sah, entstieg er dem Gebälk. Wie immer fiel sie auf, weil sie hüpfte, anstatt zu laufen, und dabei den Kopf vor und zurück wiegte. Die kleine Jolli allein unterwegs, noch dazu um diese Uhrzeit. Da stimmte etwas nicht. Aber was stimmte schon an diesem Tag, an dem Todesstreifen plötzlich zu Festwiesen wurden, und einer wie er außerhalb der Andachtszeit die Glocken läutete? Im Fernsehen zeigten sie Bilder von DDR-Bürgern, die auf die Mauer kletterten. Vor Annis Kneipe tanzten und johlten die Kumpel. Nur Anni stand noch immer am Tresen und kippte einen Fusel nach dem anderen runter. Für einen Moment vermutete der Eisenschläger Jollis Mutter unter den Feiernden. Aber gleich darauf schlug er sich an die Stirn. Jutta Seib miet die Dorfgemeinschaft seit Jollis Geburt. Warum sollte das jetzt anders sein? Bestimmt hatte sie noch gar nicht mitbekommen, was passiert war, und Jolli war ihr davongelaufen, angelockt vom Gelächter und Gejohle der Kumpel. Jolli schien ihn erst zu bemerken, als er nach ihrer Hand fasste. Ihn verwunderte das nicht. Die Kleine lebte in ihrer eigenen Welt. Einer Welt, zu der niemand Zugang hatte. Wahrscheinlich nicht einmal ihre Mutter. »Die werden etwas mit ihr vorhaben, sonst wäre sie nicht hier«, dachte der Pfarrer und schaute auf die Pflastersteine, denen das Licht der Straßenlaternen verwirrende Sprenkel verlieh. Er hob den Blick, fasste Jollis Hand fester. Er hatte Mühe mitzuhalten, denn sie hüpfte und rannte an seiner Seite und trieb ihn so vorwärts. Jolli lachte und auch er fing an zu klucksen, weil er sich ausmalte, wie sie aussahen, zusammen auf dem diesig beleuchteten Bürgersteig, der hinkende Alte und das kleine Ding an seiner Hand, hüpfend und lächelnd und unwissend. Sie waren vor der Kneipe angekommen. Der Eisenschläger schaute rüber zur Wohnung der Seibt. Da brannte kein Licht. War sie doch unter die Leute gegangen? Jolli riss sich los, tanzte und hüpfte mit, gab dabei kreichende Laute von sich. Der Eisenschläger lief mehrmals um die Meute rum. Die Seibt konnte er nicht finden. Er ging rein zu Anni, die jetzt vor dem Bildschirm saß. Sie hatte die Schnapsflasche griffsbereit neben dem Fernseher gestellt. Das Glas hielt sie in der Hand. »Hast du die Seibt hier irgendwo gesehen?« »Hä?« Anni stierte weiter in den Kasten, während sie ihr Glas neu füllte. »Wieso fragst du ausgerechnet nach der? Die geht doch nie raus.« »Weil ich die kleine Jolli aufgegabelt habe, allein am Feuerwehrteich.« »Na, vielleicht packt die schon ihre Sachen für Hawaii. Da wollte die schon immer hin. Jedenfalls bevor das Missgeschick in ihr Leben kam. geht doch jetzt alles. Aber die werden sich alle noch wundern.« Annie stieß die Flasche um. Sie erhob sich, schwankte zum Tresen, holte eine neue aus der Kühlung. »Dem wird's auch bald nicht mehr geben. Den Fusel nicht, die ganze Wismut nicht und die Hütte nicht.«
»Du sollst nicht so reden.«
»Wirst mir's wieder sagen.«
»Ich meine das mit dem Missgeschick«, sagte der Pfarrer und verließ die Kneipe wieder.
Sie tanzten nicht mehr, sie sahen in den Himmel. Drüben vorm Kulturschuppen ließen die Leute Silvesterraketen aufsteigen. Wahrscheinlich die Lehrlinge aus dem Wohnheim, vermutete der Eisenschläger und dachte, wahrscheinlich unsere letzten Lehrlinge. Er schüttelte über sich selbst den Kopf, fragte sich, wieso er sich nicht mit den anderen freute und woher diese Stimmung in ihm kam, als sei dies der letzte Tag des Lebens. Dabei war er doch Pfarrer, einer, der künftig freier predigen könnte, der nicht mehr jede Bankreihe mit den Augen absuchen müsste, bevor er mit dem Gottesdienst begann. Er konnte Jolly in der Menge nicht ausmachen, stellte sich zu den Arbeitern und ihren Frauen, die inzwischen mitfeierten. Er fragte sie nach Jolly.
»Wenn die de Blöden jetzt schon rauslassen, dann lassen sie morgen auch de Knastis frei«, sagte ein Gießer.
»Ist doch selber einer«, sagte Klaus.
Der Gießer zog den rechten Ärmel seiner Jacke lang, konnte die Tätowierung auf der Hand aber nicht bedecken. Eine der Hüttenfrauen brachte Jolly. Sie war auf dem Klo, ich habe sie gleich erkannt, an ihrem komischen Gestammel und Gekreiche.
»Das hier ist nichts für die. Die versteht doch erst recht nicht, was hier los ist«, sagte die Frau.
Der Pfarrer nickte, nahm Jolly an die Hand und ging mit ihr über die Straße zum Haus, in dem sie mit der Mutter wohnte. Die Wohnung lag im Erdgeschoss und so klopfte er gleich gegen die Fensterscheibe. Jolly riss sich los, sie schrie und strampelte, und jetzt begriff er, dass ihr Lachen kein Lachen gewesen war, sondern ein Weinen. Irgendetwas war mit der Mutter passiert. Er stemmte sich gegen die Tür. Jolly saß jetzt auf der Erde, fortwährend den Kopf schüttelnd und Laute ausstoßend, die der Pfarrer nicht deuten konnte. Spucke tropfte ihr vom Kinn, aber vielleicht waren das Tränen. Wer wusste das schon bei diesem Mädchen, das alle nur Geschöpf oder Missgeschick nannten und das mit 6 Jahren immer noch nicht sprach und auch sonst vieles noch nicht konnte, was andere in ihrem Alter schon wieder ließen, weil sie dafür zu groß waren.
»Demnächst werden sie mich den Türschläger nennen«, dachte er, nahm Anlauf, rannte gegen die Tür, die verschlossen blieb. Die Seibt war dafür bekannt, dass sie alles verriegelte, seit sie die Jolly hatte. Er trat zurück, schaute von einem zum anderen Fenster.
Dunkelheit, sonst nichts. »Sind alle drüben bei der Annie«, dachte der Pfarrer. Er ging zu Jolly, die noch immer da hockte und wahrscheinlich in die Hosen gemacht hatte. Jedenfalls roch es in ihrer Nähe danach. Er fragte, »Aa?« Jolly wiegte ihren Kopf, wie sie es meistens tat. Rotz lief ihr aus der Nase, sie schien es nicht zu merken.
»Hör mal, Jolly, hat die Mama eine riesengroße Tasche gepackt?«
Jolly nickte, dann schüttelte sie den Kopf und der Pfarrer holte tief Luft. Er nahm Jolly hoch und war sich jetzt sicher, dass sie in die Hose gemacht hatte. Er schaute kurz rüber zur Kneipe, dann ging er mit Jolly zum Gemeindeamt. Dort setzte er sie auf einen Plastestuhl, dann rief er die freiwillige Feuerwehr an. Er hörte es sofort. Auch dort feierten sie die Grenzöffnung.
»Heute Nacht brennt hier nur der Fusel in der Kehle«, sagte Lutz, der ans Telefon gegangen war.
»In der Bereitschaft saufen, das konnte ein Nachspiel haben«, dachte der Eisenschläger und wusste schon, dass er die Kameraden nicht verpfeifen würde. Jolly war auf dem Stuhl eingeschlafen. »Niedlich«, dachte der Pfarrer. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Jutta ihre Tochter allein lassen würde, um nach Hawaii abzuhauen.
»Abhauen. Jetzt muss niemand mehr abhauen.«
Aber vielleicht war morgen alles wieder anders und sie bauten die Mauer noch ein bisschen höher. Er nahm Jolly hoch, sie machte sich steif. Er streichelte ihre Wange. Jetzt lachte sie, drückte das Gesicht an seine Brust und rieb sich die Nase sauber. Lutz kam allein mit dem alten Wartburg des Brandmeisters. Er öffnete die Wohnungstür mit einem Dietrich, sagte, »Den Rest musst du alleine machen«, und fuhr wieder weg. Der Pfarrer schüttelte den Kopf, sagte aber nichts.
Er fand Jutta auf der Couch liegend und er sah sofort, dass sie nicht einfach schlief. Als die schnelle medizinische Hilfe eintraf, hatte Jutta Seib die Augen wieder geöffnet, aber sie antwortete nicht auf die Fragen des Arztes. Der Pfarrer brachte Jolli rüber in die Kneipe, sagte, man müsse sich um sie kümmern und ihr die Hosen wechseln, dann stieg er in den Krankenwagen. Während der Fahrt schaute er öfter zur Liege und fragte sich, ob es anders wäre, ob Jutta anders wäre, wenn... Er verbot sich solche Gedanken, schnaufte nur. Er dachte an Jolli und faltete die Hände.